Sogenannte Deutschstämmige aus Osteuropa wurden hierzulande immer herzlich aufgenommen, ganz im Gegensatz zu anderen Flüchtlingen. Seit einiger Zeit jedoch scheint die deutsche Politik ein Interesse daran zu haben, die sogenannten deutschen Minderheiten vor Ort in den vor allem osteuropäischen Staaten zu lassen, als Manövriermasse neudeutscher Großmachtpolitik. Organisationen, die formal privat sind, aber staatlich gefördert werden, spielen dabei eine große Rolle, allen voran der Verein für das Deutsche im Ausland, kurz VDA. Auf dessen schlechte Tradition seit 1871 und seine gefährliche aktuelle Politik hat nicht zuletzt das Buch Deutschtum erwache hingewiesen, das im Dezember letzten Jahres erschien. Anfang des Monats hat nun die PDS das Thema aufgegriffen. Sie lud zu einer Pressekonferenz ein unter dem Titel Subversion gegen das europäische Ausland und die Verantwortung der Bundesregierung. Volker Kühlow, wissenschaftlicher Mitarbeiter der PDS und Mitautor des erwähnten Buches, äußert sich im folgenden Interview zu den Hintergründen dazu.
Wir gehen also bereits in den 20er Jahren, als durch das Versailler Vertragssystem eine Reihe von deutschen Territorien abgespalten waren, hat also der Kernbereich der übrig gebliebenen Deutschen Reiches also versucht, die deutschen Minderheiten im Ausland zu beeinflussen, zu instrumentalisieren. Und zwar ist das in sehr verdeckter Art und Weise geschehen. Das konnte also von Staats wegen nicht unmittelbar passieren, sondern über scheinbar private Organisationen, die zum engen Teil also mit Rechtsextremisten oder in ihrer Frühform schon mit neofaschistischen oder damals mit faschistischen Kräften durchsetzt waren. Und diese, wir konstatieren also auch hier wiederum, also in der Bundesrepublik nach 1989 gewissermaßen solch eine verdeckte, wir nennen das subversive Außenpolitik, wo Einfluss genommen wird auf die deutschen Minderheiten, vor allen Dingen also in Osteuropa, wo man versucht also Spannungen zu erzeugen mit den Völkern, die dort wohnen und über diese Spannungen gewissermaßen zur Destabilisierung der Situation in diesen Ländern beiträgt und dann gewissermaßen stärker in der Lage ist, auf diese Länder insgesamt Druck auszuüben. Und insofern werden also gewissermaßen die deutschsprachigen Minderheiten instrumentalisiert. Man kennt ja vielleicht den Begriff von der fünften Kolonne. Und der ist also vor dem historischen Hintergrund, also nach den jüngsten Ereignissen aus unserer Sicht, also durchaus schon wieder angebracht zu verwenden.
Ja, also großdeutsche Minderheitenpolitik, meint ihr oder meinst du, die gibt es heute immer noch?
Die gibt es heute immer noch. Sie ist natürlich in ihren Formen etwas moderner geworden, aber von der Struktur her und von ihrem Ziel, dass sie also gewissermaßen auf eine deutsche Beherrschung Europas ausgerichtet ist, hat sie meiner Meinung nach also kein Deut abgenommen.
Ah ja, gut. Dann habt ihr also in der Pressekonferenz hauptsächlich von zwei Organisationen gesprochen, die diese Politik als Privatorganisation betreiben. Da wäre zum einen der Verein für das Deutschtum im Ausland, kurz VDA, und die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, FUEF, kann man die nennen.
Ja.
Habt ihr da also genannt. Weshalb sind es gerade diese beiden Vereine, ja, die so für euch so große Bedeutung haben?
Also ganz wichtig ist erstmal, dass gewissermaßen diese Vereine nur scheinbar privat sind. Also ihr sind führende Beamte, Ministerialbeamte, gewissermaßen in Leitungsfunktion. Und diese Vereine werden entweder offiziell oder verdeckt von bundesdeutschen Stellen finanziert. Der VDA hat also seit 1989 über 100 Millionen Mark bekommen, um also zur sogenannten Volksgruppenarbeit in Osteuropa, vor allen Dingen also unter den etwa 2 Millionen Russlanddeutschen. Und der VDA ist also ganz weit oben angebunden, also prominentes VDA-Mitglied würde ich zwei nennen wollen, Hans Klein, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, und Friedrich Bohl, den Kanzleramtsminister. Und wichtig scheint uns, dass also versucht wird, über diese Vereine, die wie gesagt also scheinbar privat sind, in Wirklichkeit aber staatlich gesteuert, Einfluss zu nehmen auf die einzelnen Organisationen der deutschsprachigen Minderheit in Osteuropa, wobei bei der FUEF, der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, noch dazukommt, obwohl sie in Deutschland angebunden ist, in Flensburg, hat sie auch Einfluss auf nichtdeutsche Minderheiten, die es ja in Europa in großer Anzahl gibt, also was weiß ich, also die Schweden in Finnland, die Kelten, die Wallonen und so weiter und so fort. Also das ist das besonders Kuriose, dass man also gewissermaßen auch nicht deutsche Minderheiten über deutsche staatliche Stellen zu steuern vermag.
Mhm. Könntest du das an, also sowohl für die VDA als auch für die FUEF mal an vielleicht zwei Beispielen aufzeigen, wie die Gelder, die sie vom Außen- und Innenministerium zugeschanzt bekommen, wie sie die benutzen oder verwenden?
Also augenfällig, zum VDA muss man nochmal sagen, das ist eine Organisation, die es also seit 1881 gibt. die also im Zweiten Weltkrieg an Kriegsverbrechen beteiligt war, die 1945 von den Alliierten verboten wurde und nach 1945 in den 50er Jahren von den ehemaligen NS-Aktivisten mit enger Anbindung an die Bonner Ministerien also wiedergegründet wurde. Also dieser Verein hat also eine durchgängig rechtsextremistisch-faschistische Geschichte. So, und wichtig scheint mir und augenfällig, dass er also in den letzten Jahren sehr viele Millionen für die Steuerung der Siedlungspolitik vor allen Dingen in Osteuropa bekommen hat. Das heißt, er versucht also Russlanddeutsche an strategisch wichtigen Orten anzusiedeln, wo sie bisher nicht gewohnt haben, um dort gewissermaßen Eingriffsmöglichkeiten für die neue deutsche Großmachtpolitik zu entwickeln. Zwei Städte, Kaliningrad und St. Petersburg. Jeweils versucht man dort also starke russlanddeutsche Kolonien aufzubauen. Wir selbst haben also Herrn Horst Waffenschmidt, also den Aussiedlerbeauftragten der Bundesrepublik, dort vor Ort erlebt und die treten dort also sehr herrisch auf und versuchen eben dort, sich über die örtlichen Widerstände hinwegzusetzen. Die FUEF hat im Augenblick ein sehr aktuelles Projekt, und zwar ein europäisches Zentrum für Minderheitenforschung. Das möchte sie im deutsch-dänischen Grenzraum stationieren. Hier geht es darum, also gewissermaßen das theoretische Fundament für die Volksgruppenarbeit zu legen oder für die Minderheitenarbeit, indem man das sogenannte Volksgruppenrecht weiterentwickelt. Das ist also schon bei den Nazis ein beliebtes Instrument gewesen, der Zerlegung der Nachbarstaaten. Das heißt, alle Volksgruppen haben gewissermaßen das Recht auf territoriale Autonomie. Und das heißt in der Endkonsequenz, jeder kann sich abspalten von seinem Mutterland. Und damit bedeutet es natürlich also, dass die Instabilität und die faktische Zerlegung Europas praktisch die Gefahr davor besteht.
Ja, also diese Zerlegung, vielleicht auf die mal zurückzukommen. Also was bedeutet es dann für eine Europapolitik, wenn die Bundesregierung sowas unterstützt, nach deiner Meinung?
Ja, also es ist natürlich so, dass es also von vornherein gewissermaßen Nationalitätenprobleme gibt, das weiß jeder. Aber ja, jeder weiß auch, wie es gewissermaßen im Jugoslawien-Konflikt durch die schnelle Anerkennung von Kroatien und Slowenien, gerade die Bundesregierung war, die diesen Konflikt also verschärft hat. Und es bedeutet einfach, dass so mehr Länder es in Europa gibt, die immer kleiner werden, desto leichter ist es für die deutsche Politik, also Großmachtpolitik zu betreiben. Deutschland ist gewissermaßen der stärkste, ökonomisch stärkste Staat in Europa, und ökonomisch sind gewissermaßen alle in irgendeiner Art und Weise von Deutschland abhängig, während Deutschland von keinem einzelnen Staat abhängig ist. Und so mehr man kleinere Staaten hat, die sich gewissermaßen immer weiter zerlegen, desto einflussreicher wird natürlich die deutsche Politik.
Mhm. Und wie würdest du jetzt die Perspektiven oder die Tendenzen, wenn sich so eine Politik weiterentwickeln würde, wie würde diese Entwicklung sich auswirken auf so eine europäische Gemeinschaft oder einen Zusammenschluss der europäischen Nationen untereinander?
Also ich persönlich halte also das alles Gerede von Europa, was vor allem also von der Bundesregierung unterstützt wird, halte ich also für Augenauswischerei. Ich persönlich denke, dass man also den verdeckten Momenten der bundesdeutschen Außenpolitik viel stärkeres Augenmerk zuwenden sollte und dass es eindeutig darum geht, also in Europa die Hegemonie zu erringen. Es gibt vor ein paar Wochen ein dafür sehr interessantes Buch erschienen von dem ehemaligen SPD-Funktionär Wolfgang Michael, Deutschland und der nächste Krieg, und der vergleicht die gesamten Analogien in der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges mit den Ereignissen, die jetzt passieren. Und ich unterstütze seine These, dass sich Deutschland gewissermaßen schon wieder in der Vorgeschichte des nächsten Krieges bewegt. Unterschiedlicher Auffassung sind wir gewiss nur, also was den Zeithorizont beträgt. Er glaubt, dass also es 30, 35 Jahre dauern wird, bevor Deutschland wieder zu militärischer Gewalt greifen wird. Ich denke, es wird wesentlich schneller passieren.
Das ist ja eine harte These, die also so Integrationsmechanismen oder Strukturen, die sich über die EWG, Europäische Union oder ja auch diese militärischen Zusammenschlüsse auf Europa oder diesen Maastrichter Vertrag ja eigentlich negiert, beziehungsweise ihn zur Makulatur erklärt.
Ja, im gewissen Sinne ja. Also ich halte diese ganzen internationalen Organisationen in ihrer jetzigen Ausformung und wo sie sich hinentwickeln, gewissermaßen für Instrumente der Deutschen, dass man also immer unter der Rubrik Europa, immer unter dem Etikett Europa seine eigenen Interessen durchsetzt. Und man wird das also, so genauer man also in diese einzelnen Strukturen reingeht, wird man also feststellen, dass sie also entweder direkt oder mittelbar also von deutschen Interessen und auch gewissermaßen Deutschen selbst beherrscht werden. Wenn die Europäische Zentralbank zum Beispiel nach Frankfurt kommt, wie es also gewissermaßen beschlossen ist, dann ist also völlig klar, wer also die europäische Währungspolitik betreibt. Und da sich nun inzwischen auch alle Währungen an der Mark ausrichten, ist also gewissermaßen Deutschland Kraft seiner, allein wegen seiner ökonomischen Stärke, das Machtzentrum Europas. Mit der Vorgeschichte und den jetzigen Ausformungen versucht man natürlich, das also noch weiter zu eskalieren. Also Deutschland ist gewissermaßen von seiner Geschichte her unfähig, also eine zurückhaltende Politik zu betreiben.
Mhm. Ja, dann nochmal, also du weichst diesen sogenannten privaten Vereinen, die eigentlich staatliche Organisationen sind, qua Finanzierung,
ja.
Weichst du eine zentrale Rolle in der zukünftigen Politik zu. Gibt es neben dieser, sag mal, Steuerung von deutschstämmigen, aber auch anderen Minderheiten, gibt es noch eine weitere Strukturen, die These dann auch belegen könnten, neben diesen Gruppierungen?
Also ich will vielleicht nochmal wirklich deutlich sagen, bis auf welcher Ebene oder welchem Niveau sich also die Auseinandersetzungen inzwischen abspielen. Die deutsche Minderheit in Belgien, eine kleine Minderheit von rund 60.000, 65.000 Menschen, die ein eigenes autonomes Gebiet haben, ein eigenes Parlament, werden seit Jahr und Tag von der Hermann-Niermann-Stiftung unterstützt, eine aus diesem Spinnennetz der gewissermaßen Tarnorganisation der deutschen Außenpolitik. Und das ist also in Belgien aufgestoßen und inzwischen gibt es also heftige Auseinandersetzungen auf hoher diplomatischer Ebene zwischen Belgien und der Bundesrepublik, die also formal alle Verantwortlichkeit von sich weist. Inzwischen also haben deutsche Beamten Anzeige gegen belgische Journalisten gestellt, die also im Falle der Hermann-Niermann-Stiftung seit Jahr und Tag versuchen zu recherchieren, wie sich dort die subversive Politik vollzieht. Also hinter den Kulissen, und dafür kriegt man in Deutschland kaum noch Möglichkeiten, also dafür Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erzeugen, hinter den Kulissen ist die Auseinandersetzung schon wesentlich weiter fortgeschritten, als wir es in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Darum kann für jemand, der gewissermaßen ein bisschen in der Sache steht, die These, dass wir uns in der Vorgeschichte des nächsten Krieges befinden, nicht so erschrecken. Wenngleich, wenn man das jetzt so lapidar dahin sagt, kann ich mir vorstellen, dass das doch bei einigen zu Recht auch den kalten Schauer den Rücken runterlaufen lässt.